das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Romy Hiller.
Herzlich willkommen zum Start in die Woche.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Der Bundeskanzler sendete heute eine deutliche Botschaft an Donald Trump. Solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz mit militärischen Mitteln eine freie Schifffahrt zu gewährleisten. So Merz. Seit kaum noch Öl und Gas die Meerenge passieren, steigen weltweit die Preise. Der US-Präsident fordert von den Verbündeten Unterstützung bei der Sicherung des Schiffsverkehrs dort. Bleibe das aus, sei das schlecht für die Zukunft der NATO, so Trump. Eine unverhohlene Drohung des US-Präsidenten. Wie die EU-Staaten darauf reagieren, das haben die Außenminister nun in Brüssel diskutiert. Dirk Lipski.
Sie ist ein Nadelöhr, die Straße von Hormuz, durch den Iran derzeit faktisch blockiert, mit direkten Auswirkungen auf Europa. Die EU habe großes Interesse, die Blockade zu lösen, sagt die Außenbeauftragte. Natürlich besteht bereits jetzt die Notwendigkeit, die Straße von Hormuz zu öffnen. In der Nacht forderte US-Präsident Trump den Einsatz von NATO-Partnern. Sie sollten sich beteiligen, die Straße von Hormuz mitzusichern. Wie in vielen anderen Fällen in NATO-Ländern sind wir immer für die NATO da. Wir helfen ihnen in der Ukraine, obwohl uns ein Ozean trennt. Und obwohl es das eigentlich nichts angeht, helfen wir ihnen. Das stößt nicht nur in Brüssel auf Ablehnung. Auch in Berlin ist die Position klar. Friedrich Merz schließt eine militärische Beteiligung aus.
Solange der Krieg andauert, werden wir uns daran nicht beteiligen, in der Straße von Hormuz mit militärischen Mitteln eine freie Schifffahrt zu gewährleisten. Bis heute ist uns auch kein Konzept bekannt, wie eine solche Operation überhaupt gelingen könnte. Es fehlt uns im Übrigen, das wissen Sie aber auch alle, ein nach dem Grundgesetz erforderliches Mandat der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der NATO.
In Brüssel wurde zumindest über eine Ausweitung der EU-Marinemission Aspides diskutiert. Diese schützt im Roten Meer Handelsschiffe vor Angriffen der iranfreundlichen Houthi-Rebellen im Jemen. Ihr Mandat gilt ausdrücklich nicht für den Persischen Golf, müsste also geändert werden. In unserer Diskussion kam der klare Wunsch zum Ausdruck, diese Operation zu verstärken. Doch bestand kein Interesse daran, das Mandat der Operation Aspides zu ändern. Vorerst. Heißt, es sollen mehr Schiffe eingesetzt werden, geografisch ausgeweitet werden, soll die Mission nicht. Die Ölexporte aus der Golfregion sollen jüngsten Daten zufolge seit Kriegsbeginn um fast 2/3 eingebrochen sein. Am Morgen erklärt der iranische Außenminister Abbas Araghchi, dass Schiffe von Staaten, die nicht am Krieg mit den USA und Israel beteiligt seien, die Straße von Hormuz passieren dürften. Die Meerenge sei nur geschlossen für die Feinde der Islamischen Republik und ihre Unterstützer. Bundesaußenminister Wadefuhl betont, dass die Wasserstraße schnell wieder für alle Handelsschiffe geöffnet werden soll.
Über den Persischen Golf werden nicht nur Öl und Gas, sondern beispielsweise auch viele Düngemittel exportiert. Stocken diese Transporte, kann das auch Wirkungen haben für die Nahrungsmittelpreise und für die Nahrungsmittelsicherheit weltweit.
Und noch etwas treibt die Außenminister um. Keinesfalls dürfe es eine Lockerung der Sanktionen gegen russisches Öl geben, um den Ölpreis zu drücken. Wir sollten nicht in die Falle tappen, die Sanktionen gegen Belarus und Russland zu überdenken. Das wäre ein strategischer Fehler. Es gibt nichts Teureres als billiges russisches Öl. Die EU-Minister suchen nach diplomatischen Lösungen. Weitere Beschlüsse, 3 Tage vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs, fassten sie nicht.
Tina Hassel in Brüssel. Tina, die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sagt, das ist nicht Europas Krieg. Ist das die klare und endgültige Absage an Trumps NATO-Forderungen?
Naja, Jesse, nichts ist endgültig in einem Krieg, der sich so schnell weiterentwickelt. Aber heute zumindest war die Position eindeutig. Die Europäer haben auf Trumps Drohungen gelassen reagiert und ihm eine klare Abfuhr erteilt. Man sei im Vorfeld nicht informiert worden, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Man wisse nicht, wie lange die USA und Israel diesen Krieg noch führen wollen und was genau überhaupt die Ziele seien. Und die Forderung Trumps, die NATO solle jetzt für die freie Schifffahrt in der Straße von Hormuz sorgen, hält man schlichtweg für abwegig. Das Bündnis habe überhaupt kein Mandat für einen solchen Einsatz.
Tina, zur Debatte stand auch eine Ausweitung der EU-Sicherungsmission Aspides, eine EU-Operation für sichere Seewege. Aber auch daran gibt es kein Interesse. Wie sehr spricht die EU gerade mit einer Stimme?
Normalerweise ist das oft ein Problem, aber für die Ausweitung des Mandats dieser Marinemission hat heute wirklich niemand den Finger gehoben. Die Linie heißt derzeit mehr Schiffe, ja, aber keine Ausweitung zur Sicherung der Straße von Hormuz. Selbst Frankreich, das einzige EU-Land, das einen Einsatz dort ja bislang in Aussicht gestellt hat, will das ja erst, wir haben es gerade im Beitrag gehört, nach einem Ende der Kampfhandlungen angehen. Man sieht also, die Europäer möchten nicht in diesen Krieg hineingezogen werden, einen Krieg, den sie kaum beeinflussen können und von dem sie ohnehin denken, dass er nur auf diplomatischem Weg beendet werden kann.
Eine britische Militärbasis auf der Mittelmeerinsel Zypern war Anfang März auch Ziel eines Angriffs mit einer iranischen Drohne. Auf der Insel sorgt man sich seitdem nun sehr um die Sicherheit. Teilt Brüssel diese Sorge?
Ja, das war heute hier ein Thema und die Sorge, dass Zypern angegriffen werden könnte, die ist real. Zypern ist kein NATO-Mitglied, aber Mitglied der EU. Und in diesem Fall würde also nicht die Beistandspflicht des Bündnisses greifen, aber Zypern könnte den Artikel 42.7 aktivieren. Und der besagt, dass ein EU-Mitglied, das angegriffen wird, das Anrecht auf Hilfe hat. Dann müssten, und ich zitiere, die anderen Mitgliedstaaten alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung gewährleisten. Also auch eine Art Beistandspflicht. Das Problem ist nur, wie das operationell überhaupt gehen soll, wurde niemals geklärt. Wer ruft diesen Fall offiziell aus? Wer regelt dann was? Wer koordiniert was? Das müsse jetzt ganz schnell geklärt werden, hieß es heute. Die Kommission soll einen Vorschlag erarbeiten. Aber Jesse, wer weiß, wie viel Zeit möglicherweise bleibt, falls dieser Krieg weiter eskalieren sollte.
Tina Hassel, vielen Dank nach Brüssel für diese Einschätzung, für diese Analyse. Und wir gehen flott weiter, nämlich zu Ramin Sina am Persischen Golf in Doha in Katar. Ramin, es heißt, es bewegt sich kaum was an der Straße von Hormuz. Was bewegt sich denn überhaupt?
Ja, ein bisschen bewegt sich dann doch, und zwar die, die sich bewegen sollen, nämlich Tanker unter pakistanischer Flagge, unter indischer Flagge, sind in den vergangenen Tagen vereinzelt Tanker dann doch durch die Straße von Hormuz gefahren. Und das zeigt, es geht, man muss eben nur eine Vereinbarung bilateral finden mit der iranischen Führung. Auch die Chinesen sollen das Geschäft suchen. Man versucht vor allem aus Asien heraus Lösungen zu finden für diese Krise und die Straße von Hormuz, die sei offen, so wurde der iranische Außenminister heute zitiert. Aber er hat auch gesagt, sie ist natürlich zu für die Feinde, für die Amerikaner, für die Israelis und die Verbündeten. Und darunter fallen dann wiederum auch die arabischen Golfstaaten hier. Und deshalb bewegt sich dann alles in allem doch nicht so viel. Die meisten Tanker trauen sich nicht, die Straße von Hormuz zu passieren. Und 20% des weltweiten Öl- und Gasvorkommens, das für den Markt vorgesehen ist, das ist blockiert.
Mhm. Ramin, wenn Trump jetzt verschiedene Staaten auffordert, sich militärisch zu beteiligen, was heißt das eigentlich alles für die Golfstaaten? Warum wehren die sich nicht gegen iranische Angriffe? Das ist ja eine Frage, die im Raum steht.
Ja, die sind wirklich in einem Dilemma. Die wollen sich auf der einen Seite sich das eigentlich nicht bieten lassen von den Iranern, auf der anderen Seite jetzt in den Krieg ziehen an der Seite der Israelis, der Amerikaner. Und die werden ja wirklich sehr, sehr, sehr kritisch gesehen von vielen Menschen hier in der Region gegen ein anderes muslimisches Land. Das würden sie gerne vermeiden. Zweitens, der Iran wird geografisch sich ja nicht woanders hinbeamen. Also die bleiben für immer Nachbarn hier in der Region. Und Trump auf der anderen Seite, wenn man jetzt in den Krieg eintreten würde, aktiver als arabischer Golfstaat, man ist sich ja nicht sicher, dass Trump nicht womöglich in 3-4 Tagen das Interesse verliert und sich zurückzieht. Und dann hat man selber diesen Krieg am Bein gegen den Iran. Und drittens, das ist mein Eindruck, bislang wurde keine rote Linie überschritten für die Golfstaaten. Klar, es gab viele Angriffe, vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate haben viel abbekommen, Häfen, Flughäfen, aber die Lebensadern, also Ölproduktionsstätten, Ölraffinerien, die wurden bislang nicht so massiv beschädigt, als dass man das nicht in wenigen Wochen, in einem Monat wieder reparieren könnte. Und deshalb bislang die Abwägung für die arabischen Golfstaaten da bislang nicht stärker einzutreten in den Krieg.
Mhm. Es sind ja mehrere tausend US-Marines auf dem Weg in den Nahen Osten. Welchen Reim macht man sich in Katar darauf?
Das ist zumindest auch kein deeskalierendes Signal. Das sind ja Bodentruppen. Und da vermuten einige Militärexperten hier in der Region, womöglich könnten die Amerikaner planen, die iranische kleine Insel Kharg zu besetzen. Das wiederum ist die Lebensader für die iranische Führung, denn sie brauchen den größten Ölexportterminal auf der Insel Kharg. Und wenn der besetzt wäre von den Amerikanern, dann wäre das wiederum die nächste Eskalation. Also wenig deeskalierende Nachrichten hier an diesem Tag. Vielleicht als kleiner Hoffnungsschimmer am Ende. Es gab zuletzt Berichte, dass zumindest der iranische Außenminister und der US-Sonderbeauftragte für den Nahen Osten wieder direkt im Kontakt stehen. Also minimal scheint auch auf diplomatischer Ebene was zu passieren.
Ramin Sina in Doha, in Katar, am Persischen Golf. Wir danken ganz herzlich. Danke. Und wir bleiben beim Thema. Tanke ich heute nicht, tanke ich morgen. Das klappt hierzulande bei den hohen Benzinpreisen höchstens bei denen, die nicht aufs Auto angewiesen sind. Im Grenzgebiet gilt vielerorts schon eher, tanke ich hier nicht, tanke ich dort. Tanktourismus ist attraktiver denn je. Denn nach wie vor sind die Preise in vielen Nachbarländern teilweise deutlich niedriger als in Deutschland. Und da stellt sich vielen Verbrauchern die Frage, ob an hiesigen Zapfsäulen alles mit rechten Dingen zugeht. Eine Taskforce der Regierungskoalition war heute in Berlin auf der kniffligen Suche nach Antworten und Lösungen. Philipp Kunschner.
Das Bild an den Zapfsäulen, wie hier in Frankfurt am Main, ist mittlerweile ein gewohntes. Die Preise hoch, die Stimmung bei den Kunden am Boden.
Ich glaube, das muss man jetzt mit Humor nehmen, ne? Dass man verarscht wird. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Ich denke mal, dass die Mineralölkonzerne schon ganz schön hinlangen jetzt.
Das vermuten längst auch viele Politiker. Abzocke, nur ein Vorwurf. Deshalb heute in Berlin Sitzung der Taskforce Spritpreise. Alle versammelt an einem Tisch. Vertreter der Regierungsfraktionen, Kartellamt und Vertreter von Mineralölkonzernen. Doch nach knapp 2 Stunden scheint die Stimmung weiter schlecht.
Den Mineralölkonzernen ist es nicht gelungen, glaubhaft zu erklären, wie die Preisgestaltung geschieht und vor allem auch, wie die Unterschiede im europäischen Vergleich zu erklären sind.
Wir sehen bei gleicher Abgabenlast in Italien und Frankreich, dass die Mineralölkonzerne in Deutschland deutlich höhere Preise, bis zu 30 Cent mehr, wirklich nehmen. Das ist nicht erklärbar, das ist auch nicht akzeptabel. Hier ist deutlich zu machen, dass wir hiermit auch nicht mehr d'accord sind.
Die Koalition will deswegen schnell gegensteuern. Bereits auf den Weg gebracht, Tankstellen sollen nur noch einmal am Tag um 12 Uhr die Preise erhöhen dürfen. Preissenkungen sollen dagegen jederzeit zulässig sein. Das Bundeskartellamt soll mehr Handlungsspielraum erhalten. Außerdem soll das Kartellrecht verschärft werden, zum Beispiel mit einer Beweislastumkehr für Unternehmen. Mineralölkonzerne müssten dann künftig begründen, dass ihre Preissteigerungen gerechtfertigt seien. Branchenvertreter kritisieren das, sprechen von einem Paradigmenwechsel im Kartellrecht und zeichnen ein düsteres Bild.
Nach unserer ersten Einschätzung hat das erhebliche Risiken für die Unternehmen zur Folge, wenn im Nachgang Preiserhöhungen, die sie gemacht werden, als nicht rechtmäßig anerkannt werden, was sogar dazu führen kann, dass sie sagen, wir steigen aus diesem Markt aus.
Der Präsident des Bundeskartellamts sieht dagegen eine Chance. Wie ein Unternehmen Preise bildet, sei komplex. Er glaubt deswegen an eine Wirkung schon im Vorfeld.
Allein, dass die Unternehmen wissen, es kann eine Behörde kommen, die mich auffordert, meine Kostenstruktur genauer darzulegen. Das kann hilfreich sein.
Allerdings seien Kartellrechtsbehörden nicht dafür gemacht, auf Knopfdruck Preise zu senken.
Aber sie können mehr Transparenz in die Märkte bringen. Und sie können das Behördenhandeln effizienter und effektiver machen. Und ich glaube, genau darauf zielen auch die Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat.
Zwar spricht die Taskforce Spritpreise heute davon, die geplanten Maßnahmen im Schnellverfahren auf den Weg zu bringen. Wann sie aber tatsächlich beim Verbraucher ankommen können, ist ebenso unklar wie die Dauer des Krieges und die damit verbundene Schieflage auf dem Ölmarkt.
Wir bleiben in Deutschland. Der Kundentermin in der geräumigen Bankfiliale im rötlichen Look mit gedimmtem Licht sah bei der Commerzbank in den späten 70er Jahren so aus. Gemütlichkeit kannte beim Kundengespräch eben keine Grenzen. Mittlerweile hat sich vieles verändert. Weniger Teppich, überhaupt weniger Filialen, mehr Online-Banking und auch die Commerzbank selbst, die es seit mehr als 150 Jahren gibt, steht wohl vor großen Veränderungen. Die italienische UniCredit hält bereits gut ein Viertel der Aktien der Commerzbank und sie will mehr, eine Übernahme. Was das für die Zukunft einer der größten deutschen Banken bedeutet, Oliver Feldfort.
Die Gelegenheit scheint günstig. Die Bankaktien haben durch den Krieg im Nahen Osten nachgegeben und so könnte die Commerzbank billiger werden für die schon lange auf Übernahme lauernde italienische Großbank. Die UniCredit bietet jetzt Aktionären der Commerzbank ein wenig mehr als den Aktienkurs, damit diese ihre Wertpapiere an sie verkaufen. So könnte die UniCredit bei der zweitgrößten deutschen Geschäftsbank entscheidend mitreden. Unsere Botschaft an die Commerzbank ist klar. Es ist jetzt an der Zeit zu sprechen. Die Commerzbank-Chefin wehrt sich gegen die Übernahmepläne. Wir sind überzeugt von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie, die auf Eigenständigkeit und profitables Wachstum setzt. Das Vorgehen ist nicht mit uns abgestimmt. Als die Commerzbank 2009 während der Finanzkrise ins Straucheln kam, stützte der Staat die als systemrelevant angesehene Bank durch Aktienkäufe. 2024 wollte Finanzminister Lindner diesen Anteil reduzieren und verkaufte ein großes Aktienpaket an die UniCredit. Auch das half ihr, nahe an die entscheidende 30% Anteilmarke zu kommen. Die Commerzbank-Chefin weist die Bundesregierung, die noch 12% an der Commerzbank hält, hinter sich.
Der Bund unterstützt die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank. Eine feindliche Übernahme wäre insbesondere mit Blick darauf, dass die Commerzbank eine systemrelevante Bank ist, nicht akzeptabel.
Experten sehen bei einer Übernahme vor allem Überschneidungen im Privatkundengeschäft. Die Commerzbank könnte mit der UniCredit-Tochter Hypovereinsbank Geschäftsfelder zusammenlegen.
Die Commerzbank kommt wunderbar alleine klar. Das haben sich alleine auch die letzten Quartale und sogar Jahre, die haben das gezeigt. Es ist jetzt eine Frage, ob das Argument, das die UniCredit vorbringt, wir müssen hier europäische Champions schaffen, länderübergreifend, um die europäische Kapitalmarktunion und auch die Bankenunion voranzutreiben, ob das in irgendeiner Weise Substanz hat. Und da habe ich eher meine Zweifel.
Verdi sieht in der Commerzbank eine erfolgreiche Mittelstandsbank. Eine Übernahme würde den Standort Deutschland schwächen und Jobs kosten.
Bei einer möglichen Übernahme rechnen wir damit, dass über 10.000 Arbeitsplätze bei der Commerzbank gefährdet wären, aber eben auch bis zu 5.000 Arbeitsplätze bei der Hypovereinsbank.
In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob die UniCredit-Aktionäre der für die Übernahme notwendigen Kapitalerhöhung zustimmen und ob die Commerzbank-Aktionäre wirklich verkaufen.
Zu Anja Kohl an die Frankfurter Börse. Anja, noch ist die Übernahme also nicht perfekt. Wird es wirklich dazu kommen?
Ja, die Aktionäre entscheiden. Im Moment sieht es so aus, als wäre es nur noch eine Frage des Preises. Die Anleger spekulieren auf ein höheres Angebot. Und sonst sehe ich wenig, was diese Übernahme noch verhindern könnte. Das einzig wäre die Bundesregierung, indem sie sagt, die Commerzbank ist systemrelevant. Das aber ist schwer zu beweisen, welche Systemrisiken entstehen würden durch eine UniCredit-Übernahme. Und sonst hat man ja immer argumentiert, die europäische Bankenlandschaft muss konsolidieren und wir brauchen Zusammenschlüsse. So sieht das auch die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank, die gesagt haben, wir wollen einen solchen Zusammenschluss bzw. Übernahme. Und das Bundeskartellamt hat schon abgewunken und hat gesagt, wir sehen hier keine möglichen Wettbewerbsverzerrungen. Also es sieht so aus, als geht diese Übernahme durch und es ist nur eine Frage des Preises.
Mhm. Anja, was könnte sich für die Kunden der Commerzbank im Falle einer Übernahme denn ändern?
Also wenn es gut läuft, dann kriegt man vielleicht bessere Zinsen, man kriegt bessere Kreditbedingungen, weil man diese große Marktmacht, die die UniCredit mit der Commerzbank hätte, ausspielt zum Nutzen von auch mittelständischen Kunden. All das wäre möglich. Es kann auch das Gegenteil passieren, dass man eben diese Marktmacht negativ ausnutzt und es gar nicht so gut wird mit den Finanzierungsbedingungen. Aus den Mittelstandsverbänden gab es heute beide Argumentationen. Ich habe bisher noch nicht gesehen, dass irgendeine große europäische Bankenfusion oder Übernahme zu wirklich Nutzen der Kunden gewesen wäre, außer vielleicht im digitalen Bereich, aber da ist die UniCredit nur bedingt aufgestellt.
Und was hat UniCredit-Chef Orcel nun mit der Commerzbank vor?
Das ist eine gute Frage. Man weiß es nicht so genau. Und auch Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp weiß es nicht. Man hält das alles im Dunkeln. Man muss verstehen, wie dieser Banker tickt. Es ist wirklich einer, der für Rendite denkt, weniger als Wohlfahrtsgewinne. Und er hat das auch geschafft. Er hat die UniCredit zu einer hochprofitablen Bank gemacht, mit Rekordgewinnen zum Nutzen der Aktionäre und für sich selbst. Er ist der bestverdienende Banker in Kontinentaleuropa, außer dem UBS-Chef. Und das heißt, er hat das erzwungen mit Kostensenkungen in den jeweiligen Übernahmen, zum Beispiel bei der Hypo Vereinsbank. Da wurden 2/3 aller Jobs seit der Übernahme durch die UniCredit 2005 gestrichen. Das heißt, Herr Ocel, der UniCredit-Chef, denkt, Einsatz zu nutzen. Ich hole mir die Kosten wieder raus, um Übernahmen zu finanzieren. Die Commerzbank-Übernahme wird um die 35 Milliarden kosten, aber das ist eine rein arithmetische Kalkulation für Herrn Ocel. Und das heißt, die Gewerkschaften werden schauen müssen, wie sie das aushandeln, welchen Plan man machen kann, um die Belegschaft und damit auch Wertschöpfung und Jobs hier in diesem Land für die Commerzbank zu schützen.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Anja Kohl in Frankfurt. Danke.
Gerne.
Und damit zu weiteren Nachrichten des Tages und zu Romy.
Und da schauen wir auf die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland. Sie haben im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 1 Million Mitglieder verloren. Der katholischen Kirche gehören damit noch 19,2 Millionen Menschen an, der evangelischen Kirche 17,4 Millionen. Hauptgrund für den Mitgliederschwund sind Kirchenaustritte. Jeweils mehr als 300.000 Menschen verließen 2025 die katholische und die evangelische Kirche. Zudem sterben jedes Jahr hunderttausende Mitglieder. Taufen und Eintritte gleichen das nicht aus. Die Gewerkschaft Verdi hat im öffentlichen Nahverkehr erneut zu Warnstreiks aufgerufen, um den Druck in der laufenden Tarifrunde zu erhöhen. In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hamburg sollen am Donnerstag die meisten Busse und Bahnen in den Depots bleiben. In weiteren Bundesländern stehen die Entscheidungen über Streiks noch aus. Schon am Mittwoch wird der Hauptstadtflughafen BER bestreikt. Sämtliche Passagierflüge wurden bereits abgesagt. Die CDU ist bei den Kommunalwahlen gestern in Hessen stärkste Kraft geblieben, so das Trendergebnis des Statistischen Landesamtes. Sie erzielte 29,7% der Stimmen, die SPD folgte mit 20,2%, die AfD erreichte mit 15,9% den dritten Platz, die Grünen kamen auf 14,4%. Das Trendergebnis bildet nur einen Teil der vergebenen Stimmen ab. Die offiziellen Endergebnisse stehen erst in 2 bis 3 Wochen fest. Und auch in Frankreich gab es Kommunalwahlen. Der rechtspopulistische Rassemblement National konnte große Zugewinne erzielen. In 24 Gemeinden erhielten ihre Kandidaten bereits in der ersten Runde die meisten Stimmen. In Paris, Marseille und weiteren Städten könnten nun am kommenden Sonntag Stichwahlen entscheiden. Die Kommunalwahlen gelten auch als Stimmungstest für die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. In Kuba ist landesweit der Strom ausgefallen. Rund 10 Millionen Menschen sind davon betroffen. Man suche nach der Ursache, so der staatliche Netzbetreiber. Die Energieversorgung Kubas kommt hauptsächlich aus veralteten, mit Öl befeuerten Kraftwerken. Stromausfälle gehören hier zum Alltag. Präsident Díaz-Canel hatte am Freitag erklärt, dass die Insel wegen einer Blockade der USA seit mehr als 3 Monaten kein Öl mehr erhalten habe.
Im September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt und auch die Schulpolitik könnte im beginnenden Wahlkampf eine größere Rolle spielen. Der Ministerpräsident Sven Schulze von der CDU will das Lernen an den Schulen neu ausrichten. Was bisher als Pilotprojekt erprobt wird, könnte dann landesweit übernommen werden. 4+1 heißt das dann. 4 Tage Schule und 1 Tag, der flexibel gestaltet werden kann, etwa durch Besuche in Unternehmen. Ab der 7. Klasse sollen Schüler so besser auf eine Ausbildung vorbereitet werden. Ob das Pilotprojekt wirklich praxistauglich ist und wie die Schüler es finden, Marie-Christine Landes war mittendrin in Weißenfels.
Arbeiten statt Unterricht. Kollegen statt Mitschüler. 4 Tage Schule, 1 Tag Arbeiten im Betrieb. Donnerstagvormittag. Auf dem Stundenplan der 9a der Beuditz-Schule in Weißenfels steht Englisch. Heute sprechen sie über ihre beruflichen Wünsche. Die 15-jährige Lina Marie Föhre hat eine ungefähre Vorstellung.
Ich würde gerne mit den Kindern zusammenarbeiten oder allgemein mit Menschen.
Bei der Entscheidung könnte ihr das Betriebspraktikum helfen. Jeden Freitag muss die ganze Klasse zur Arbeit, 12 Wochen lang.
Ich gehe zur Tagespflege in Schäumflug. Da pflegen wir halt tagsüber alte Menschen oder halt behinderte Menschen.
Ich bin jetzt nicht so aufgeregt, weil ich mache halt das mit meiner Mom so. Und ich höre schon von meiner Mutti, was da so geht.
Jessica Peter koordiniert das Projekt.
So, ganz kurz, zuhören kriegen wir hin. Ich störe euch doch nur ganz kurz. Ihr denkt dran, morgen wieder im Betrieb, ja? Ich muss unbedingt noch wissen, wenn jemand andere Öffnungszeiten hat. Also,
insgesamt 10 Schulen in Sachsen-Anhalt testen derzeit das 4+1-Modell. Hier in Weißenfels heißt das 4 Tage Schule, einen Tag arbeiten. Das Bildungsministerium sieht darin eine Möglichkeit, Unterricht freier zu gestalten. Klar ist aber auch, die Jugendlichen gehen einen Tag weniger in die Schule. Das soll auch den Lehrermangel abfedern. Denn in Sachsen-Anhalt schieden in den vergangenen Jahren deutlich mehr Lehrkräfte aus dem Schuldienst aus, als Stellen nachbesetzt wurden. Der Schulausfall ist 3-mal so hoch wie noch vor 20 Jahren. Mit Beginn des Projektes war deshalb vor allem die Sorge der Eltern groß, dass dauerhaft Unterrichtsstoff verloren geht. An der Ganztagsschule hingegen sehen sie die Chance, aus einer Misere etwas Positives zu entwickeln.
Es ist einfach so, dass wenn jemand der Schule schwerfällt, dann hilft es nicht, noch 5 Stunden mehr Schule zu machen, sondern dann sucht man einfach nach den Fähigkeiten, Fertigkeiten, die ausgeprägter sind.
Die Verbindung aus Schule und Praxis könne motivieren, so die Lehrerin.
Wenn die eine Lehrstelle angeboten bekommen, aber gesagt wird, du musst aber Mathe dafür eine 3 haben, dann sind die in der 10. Klasse aber ganz anders motiviert in Mathe. Und das haben wir ganz oft.
Der nächste Morgen. Kurz vor 9 Uhr soll Lina Marie Föhre bei einer Werbeagentur sein.
Also ich bin ein bisschen aufgeregt, aber trotzdem freue ich mich, ob ich irgendwas Neues lerne. Und deswegen bin ich auch sehr neugierig.
Angekommen führt die Chefin sie durch die Räume.
Wir haben hier einen einfachen Plotter. Und wenn du dich rumdrehst, siehst du eigentlich auch die ganzen Folien schon.
Die Firma gestaltet vor allem Logos, bedruckt T-Shirts, beschriftet Fenster oder Autos. Eine Aufgabe für Lina Marie Föhre heute, sie soll die mit dem Plotter vorgestanzten Logos entgittern, wie es heißt. Mitarbeiterin Martina Zimmermann hilft ihr.
Und zwar fängt man an, indem man sich eine Linie schneidet und du siehst hier ein N.
Also ich würde das freiwillig zu Hause machen, so als Beschäftigung. Das ist sehr beruhigend und es macht irgendwie auch Spaß.
Agenturchefin Grit Wagner kennt man in Weißenfels, weil sie in der Corona-Zeit die Montagsdemos mitorganisiert hat. Auf der Liste der Partei Die Basis zog sie als parteilose Kandidatin in den Stadtrat ein. Heute sitzt sie in der Fraktion Unser Weißenfels und Ortsteile. Ihre Agentur beteiligt sich von Anfang an am 4+1-Modell. Mittlerweile sind 120 Betriebe dabei, von der Tischlerei bis zum Pflegedienst.
Wir sind verantwortlich, was zum Schluss mal passiert. Das heißt, wir müssen auch der Jugend eine Perspektive geben, denen eine Möglichkeit geben, sich selber wiederzufinden.
Auch die Sorgen vieler Eltern haben sich inzwischen gelegt. Noch bis zum Sommer läuft das Projekt. Danach entscheidet sich, ob und wenn ja, wie in Sachsen-Anhalt das 4+1-Modell dauerhaft umgesetzt wird. An Lina Marie Föhres Schule wünschen sie sich, dass es weitergeht. Sie sehen darin vor allem die Vorteile.
Eine große Bühne und die ganze Welt schaut hin. Die Oscars, die vergangene Nacht in Los Angeles verliehen wurden, bieten nicht nur Filmstars und Filmschaffenden weltweite Aufmerksamkeit, sondern auch ihren emotionalen und gesellschaftskritischen Botschaften. Nach dieser Verleihung lässt sich sagen, also Emotionen gab es wieder viele, kritische Botschaften dafür auffallend wenige. Hollywood hat gestern Abend die Auseinandersetzung mit den großen politischen Entwicklungen und mit einem sich verändernden Amerika unter Trump gemieden. Mit wenigen Ausnahmen. Gudrun Engel über die Momente und Gewinner der diesjährigen Oscars.
Nach der Oscarverleihung erstmal in die Burgerbude. Michael B. Jordan, gerade frisch zum besten Hauptdarsteller gekürt, muss sich erstmal stärken, bevor es zur nächsten Party geht. 2-mal Double-Double, extra Käse. Denn die Show hat wieder mal deutlich überzogen. Knapp 4 Stunden dauert das Spektakel und erst fast ganz zum Schluss bekommt Jordan die begehrte Trophäe.
And the Oscar goes to Michael B. Jordan.
für die Doppelrolle der Zwillinge Smoke und Stack in Blood and Sinners. Jordan ist in fast 100 Jahren Oscar-Geschichte erst der 6. Schwarze, der den Preis in dieser Kategorie gewinnt. Ich stehe hier, weil schwarze Menschen mir den Weg bereitet haben. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forrest Whitaker und Will Smith. Und jetzt gehöre ich plötzlich zu diesen Giganten. Offenbar perfekt in Szene gesetzt von ihr. Mit Autumn Durald Acapor gewinnt zum ersten Mal überhaupt eine Frau den Oscar für die beste Kamera, die beste Bildgestaltung. Ich bin so geehrt, hier zu stehen, und ich bitte alle Frauen hier im Raum aufzustehen, denn ohne eure Unterstützung wäre ich nicht hier. Der Oscar für die beste Schauspielerin geht an die Irin Jessie Buckley für ihre Rolle als trauernde Ehefrau von Shakespeare im Film Hamlet, die den Verlust ihres Kindes verkraften muss. Sie ist auch einer der wenigen Farbtupfer in diesem Jahr, denn schwarz und weiß, wie bei Powerpaar Ben Falcone und Melissa McCarthy oder Glitzerglamour wie Kathy Bates, sind die dominierenden Farben der Oscar-Nacht. Emma Stone, Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet, die meisten Nominierten präsentieren sich in unschuldigem Weiß. Im Dolby Theater dann nur wenig Kritik am US-Präsidenten und seiner Kriegspolitik. Javier Bardem verbindet als einer von wenigen seine Laudatio mit einem politischen Statement.
No to war.
Nein zum Krieg. Der Abräumer des Abends ist dieser Film.
One battle after another.
So viel wie eine Schlacht nach der anderen. Insgesamt holt der brutale Actionfilm mit Leonardo DiCaprio 6 der begehrten Trophäen. Neben der Auszeichnung für den besten Film auch noch beste Regie, bester Nebendarsteller, bestes verfilmtes Drehbuch, bester Schnitt und die neue Preiskategorie bestes Casting. Gefeiert mit dem passenden Oscar-Song. Golden aus dem Film K-Pop Demon Hunters. Der Ohrwurm des Abends.
Eingängig. Und damit schnell rüber zu Carsten. Sind die Wetteraussichten denn preisverdächtig oder zumindest filmreif?
Vielleicht für Deutschland gesehen eher filmreif, aber ich würde noch ein anderes Wort wählen. Wenn wir nämlich in den USA bleiben, dann definitiv rekordverdächtig. Wir können mal auf die Temperaturen schauen, und zwar auf die weltweiten Temperaturen für die nächsten Tage. Das hier sind die Abweichungen vom langjährigen Normalwerten, und zwar für den Donnerstag, Freitag, Samstag in dieser Woche. Und wenn wir hier in den Süden und Südwesten der USA schauen, dann sehen wir eine riesige Hitzewelle. Hier werden Temperaturen erwartet, die um 12 bis 16 Grad höher liegen als das, was normal wäre jetzt für Mitte März. Schon heute begann das Ganze im Süden Kaliforniens, und zwar in der Nähe von Palm Springs, in diesem berühmten Ort Coachella. Da wurden heute schon 36 Grad erreicht. Wir haben März, wohlgemerkt. Und wie geht es weiter? Die Wettermodelle zeigen uns gerade für den Süden Kaliforniens Temperaturen, die weiter ansteigen. Ab Mittwoch mehr als 40. Und am Samstag, das wird der heißeste Tag, sind möglicherweise rund 43 Grad möglich. Und das wäre dann ein neuer Rekord, ein neuer Märzrekord für die Vereinigten Staaten. Bei unserem Wetter, und jetzt schauen wir auf dieses Filmreife, da gibt es einfach alle Facetten. Heute Gewitter, Regen und Graubeschauer. Morgen hingegen müssen wir mit vielen grauen Wolken Vorlieb nehmen, vor allem in der Mitte und im Westen. Im Osten hingegen ist es sonnig. Und ab Mittwoch dann Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen für alle. Wir schauen auf diese Wolken, die wir morgen erleben. Die ziehen nämlich schon heute Nacht langsam in die Westhälfte Deutschlands rein. Morgen früh fällt aus diesen Wolken immer wieder leichter Regen oder leichter Nieselregen, der sich dann am Nachmittag vor allem in der Mitte konzentriert, so etwa vom Süden Niedersachsens bis in den Norden Bayerns hinein. Und dann zum Abend lösen sich die Wolken aber langsam auf. In der Osthälfte ist es anfangs nachts klar und tagsüber dann entsprechend sonnig. Allerdings in der Nacht dann auch kalt. Bei Aufklaren gibt es leichten Frost. Im Westen ist es deutlich milder. Die Temperaturen morgen tagsüber unter diesen dicken Wolken in der Mitte nur 8 bis 9 Grad. Östlich und westlich davon mit ein paar Sonnenstrahlen 13 oder 14 Grad. Und die weiteren Aussichten sind schnell erzählt. Viel Sonnenschein. Am Donnerstag im Norden ein paar Wolken. Ansonsten bei Sonne Temperaturen bis zu 17 oder 18 Grad.
Wir dürfen uns auf die zweite Wochenhälfte freuen und sagen an dieser Stelle danke, Carsten.
Gerne.
Das waren die Tagesthemen aber erstmal für heute zum Wochenstart. Und hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger zusammen mit ihren Gästen.
Und im Anschluss informiert sie dann die nächste Tagesschau um 0.05 Uhr.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder, 22.15 Uhr. Wir würden uns freuen. Tschüss.
Tschüss.